Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe 5 Fragen an. Heute mit
Gabriele Peters.
Professor Peters ist seit 1. April letzten Jahres an der Fernuniversität. Sie ist Leiterin des neu eingerichteten Lehrgebiets Mensch-Computer-Interaktion. Und Frau Peters, als Professorin kommt man sicherlich nicht darum, häufig Fachartikel und Fachbücher lesen zu müssen. Aber heute möchte ich gerne wissen, welches Nicht-Fachbuch haben Sie denn zuletzt gelesen und warum hat es Ihnen gefallen oder auch nicht gefallen?
Ja, zurzeit lese ich gerade bereits zum zweiten Mal Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Das ist ein Buch, das sehr viel Spaß macht zu lesen. Im Wesentlichen geht es um die Biografie von Gauss und Humboldt und der Schreibstil ist sehr ironisch, witzig, respektlos. Und an eine Szene kann ich mich besonders erinnern, da erhält Gauss einen Ruf nach Göttingen und als er dort ankommt, ist es dort anders, als er es sich vorgestellt hat. Nicht nur, dass man ihm das Fernrohr noch nicht zur Verfügung gestellt hat, was man ihm versprochen hatte, nein, jetzt muss er auch noch Studenten unterrichten. Sie müssen zu ihm nach Hause kommen und scheuern ihm die Polster von den Sofern. Von allen Studenten in Göttingen hat er die dümmsten. Und in diesem Stil ist das ganze Buch geschrieben. Und ich denke, auch Personen aus dem universitären Umfeld können da durchaus Wiedererkennungseffekte haben.
Gauss, Humboldt, wäre das auch für Sie als Kind schon ein Vorbild gewesen? Oder wer waren da Ihre Vorbilder oder Idole?
Also ich habe nicht direkt ein Vorbild gehabt in dem Sinne, dass ich dem nacheifern wollte, aber es gab sicherlich Identifikationsfiguren. Ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel mit meinem Großvater den Film Nordsee ist Mordsee gesehen habe. Da war ich etwa 10 Jahre alt und das ist ein Film von Haag Bohm. Und in dem Film geht es um zwei Jungen, die sich erst bekämpfen und dann anfreunden und die bauen sich ein Floß und möchten dann über die Elbe auf die Nordsee abhauen. Und Haag Bohm hat es in dem Film sehr gut geschafft, so das Lebensgefühl und die Sehnsucht nach Freiheit ausdrücken zu können. Und das hat damals so gut in die Zeit gepasst. Und später kamen dann andere Identifikationsfiguren hinzu, zum Beispiel Romanfiguren aus den Romanen von Heinrich Böll, zum Beispiel die Hauptfigur aus Ansichten eines Clowns oder Katharina Blum, also eher solche Charaktere, die ungepasst und unabhängig waren. Und ein Vorbild, was es dann tatsächlich auch noch in mein Erwachsenenalter geschafft hat, das ist Karl-Heinz Böhm. Ich kann mich erinnern, dass ich etwa 13 Jahre alt war, als er in Wetten, dass gewettet hat, dass ein bestimmter Spendenbetrag für die Hungerleidenden in der Sahelzone nicht eingeht. Und das war dann Auslöser dafür, dass er die Aktion Menschen für Menschen gegründet hat. Und von da ab hat er sich nur noch dieser Aufgabe gewidmet. Und was ich so beeindruckend daran finde, ist nicht nur, dass er sich für dieses humanitäre Ziel einsetzt. Das ist sicherlich auch schon anerkennenswert, aber ich finde es besonders beeindruckend, auf seine Biografie zu schauen. Denn er war schon, ich glaube, über 50, als er diese Wette gemacht hat. Und er hatte vorher schon einen Beruf, in dem er sehr erfolgreich war. Er war anerkannter Schauspieler und das finde ich beeindruckend, wenn jemand so eine sichere Identität, die er schon hat, aufgibt, um sich dann einem anderen Ziel zu widmen.
Und worüber können Sie heute herzhaft lachen?
Worüber ich lachen kann, das ist eine gute Frage. Ich kann über sehr vieles lachen. Es ist schwer, jetzt Einzelnes herauszugreifen, aber was sicherlich dazugehört, sind die Filme von Woody Allen. Also ich halte Woody Allen für einen der größten lebenden Regisseure. Und er hat mal gesagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und ich finde, da ist was Wahres drin. Und worüber ich auch lachen kann, das ist politisches Kabarett, zum Beispiel Hagen Räther oder Volker Pispers oder die Interviews von Erwin Pelzig. Ich kann aber auch sehr gut über Nonsens lachen. Also ich habe viel übrig dafür, das Angenehme mit dem Nutzlosen zu verbinden. Harald Schmidt hatte da früher mal ganz große Momente. Vielleicht heute immer noch, den schaue ich nicht mehr so häufig. Oder zum Beispiel auch die Gedichte von Robert Gernhardt sind auch ein gutes Beispiel für Nonsens. Und ja, wenn ich gerade bei Gedichten bin, kann ich auch noch die Gedichte von Alfred Brendel oder Ernst Jandl nennen. Zum Beispiel das Gedicht Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Letzter sein. Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor.
Gehen Sie in Ihrer Freizeit auch mal gerne ins Theater oder lieber ins Fußballstadion? Sportschuhe oder Instrument? Wie sieht's aus?
Also Sportschuhe, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Ab und zu ziehe ich mir Sportschuhe an. Ich versuche zweimal in der Woche zum Krafttraining zu gehen. Und als weitere Sportart betreibe ich Florettfechten im Fechtclub des VfL Bochum. Das mache ich erst seit einigen Jahren und das ist auch anstrengender, als man denkt, wenn man das nur vom Fernsehschirm kennt. Ein Einzelgefecht dauert zwar nur 3 Minuten, aber es erfordert hohe Konzentration und Schnelligkeit und auch Taktik. Und ich betreibe das ohne Ambitionen. Ich habe vor 2 Jahren an den Mitteldeutschen Meisterschaften teilgenommen und habe in meiner Altersklasse den 10. Platz belegt von 10. Soll also heißen, ich kann es nicht, aber es macht viel Spaß. Und außerdem gehe ich gerne ins Kino. Ich interessiere mich für Filmgeschichte und Filmtheorie, habe eine umfangreiche DVD-Sammlung mit Klassikern der Filmgeschichte. Das mache ich aber eher aus der Zuschauersicht. Und was ich dann praktisch noch betreibe, das ist Fotografie. Das mache ich schon seit etlichen Jahren. Und wenn sich jemand dafür interessiert, wenn man meinen Namen googelt, findet man auch eine Website, wo ich meine Fotos ausstelle.
Okay, und mit der letzten Frage kommen wir dann schon in die Richtung Ihres Lehrgebiets. Wofür wird es nie einen Computer geben?
Das finde ich auch eine sehr interessante Frage. Ich spekuliere gerne darüber, welche Zukunftsvisionen aus Science-Fiction-Filmen wohl mal eines Tages in die Tat umgesetzt werden könnten. Und ich glaube, dass ziemlich vieles, was uns heute noch als Utopie erscheint, irgendwann tatsächlich wahr werden kann. Solche Dinge zum Beispiel wie Unsichtbarkeit oder Beamen an einen anderen Ort. Bei der Unsichtbarkeit ist man schon dabei, dass man zum Beispiel Materialien entwickelt, die das Licht krümmen können, sodass der Eindruck von Unsichtbarkeit entsteht. Oder ein anderer Ansatz ist, dass man den Hintergrund einer Person auf einen Mantel projiziert, den diese Person trägt. Und wenn man dann diese Person von vorn betrachtet, den Eindruck bekommt, als ob da niemand steht, weil man eben den Hintergrund sieht. Oder beim Beamen ist man ja zum Beispiel auch schon so weit, dass man auf atomarer Ebene das schaffen kann. Und ich glaube, dass man wirklich in, vielleicht nicht in 100 Jahren, aber vielleicht in 1000 Jahren tatsächlich auch in der Lage sein wird, irgendwann einen Menschen zu beamen. Und solche Themen interessieren mich schon auch, darüber zu spekulieren. Man kann die Frage natürlich auch nicht technisch verstehen, also die Frage, was wird ein Computer niemals können, da kann man natürlich auch der Ansicht sein, dass es auf der Welt tatsächlich wichtigere Probleme gibt als die Frage der Unsichtbarkeit. Also ich denke zum Beispiel an die Probleme, die die Vereinten Nationen in den Millenniumszielen definiert haben, also zum Beispiel die Bekämpfung von Armut und Hunger oder die Gleichberechtigung der Geschlechter oder Bildung für alle. Und ich denke, dass nie ein Computer existieren wird oder eine Maschine, die diese Probleme lösen kann. Das müssen die Menschen schon selbst lösen.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.